Leistungssport ist auch nicht immer das Gesündeste für den Körper, aber es macht uns ja letztendlich Spaß und irgendwie lohnt es sich ja dann auch für die Träume dafür zu kämpfen und alles zu investieren, was man hat.
Ja, für mich ist es schon ein bisschen schwieriger mit der Halfpipe auf jeden Fall. Also ich muss extrem viel reisen. Ich bin sehr viel in Amerika, Nordamerika, im Sommer in Neuseeland, Australien. Also es ist schon sehr, sehr viel reisen, weil wir halt einfach in Deutschland eh gar keine Halfpipe haben. Es ist schon mit viel Aufwand und auch mit viel finanziellem Aufwand verbunden.
Voice of Athletes. Stimmen, die bewegen. Geschichten, die bleiben. Der Podcast mit Persönlichkeiten des Sports, wie du sie noch nie gehört hast.
Willkommen zu unserer neuen Folge von Voice of Athletes, dem Livigno Special. Ihr habt richtig gehört, wir haben den Ort gewechselt und sind nun hier im Media Hub des Team Deutschlands in Livigno, dem Ort, an dem sich alles um den Freestyle-Sport dreht. Zu Gast Muriel Mohr und Sabrina Chuck-Magli. Muriel hat bereits ihren ersten olympischen Wettkampf hinter sich gebracht und einen starken, starken 15. Platz im Big Air erreicht. Und für Sabrina geht's morgen in die Qualifikation in der Halfpipe. Wir haben einen Tag zuvor mit den beiden gesprochen. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge von Voice of Athletes, dem Livigno-Special. Muriel und Sabrina, schön, dass ihr bei uns seid.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Sehr schön. Sehr gerne. Sabrina, es sind deine vierten Olympischen Spiele. Muriel, deine ersten. Wie habt ihr Livigno bisher hier erlebt?
Soll ich anfangen?
Darfst du anfangen?
Ja, ich bin schon sehr lange hier, seit dem 2. Februar. Kleiner Stopp zu Hause, aber doch eigentlich sehr cool, sehr entspannte Stimmung, muss man sagen. Und eigentlich sind alle sehr, sehr lieb drauf und alle haben einfach Bock, Ski zu fahren und Snowboard zu fahren.
Ja, ich bin ja jetzt erst seit ein paar Tagen hier, aber ich muss auch sagen, es ist super, eine super coole Atmosphäre hier. Die Leute sind mega freundlich, auch die ganzen Volunteers. Und also es ist eigentlich total schön hier, alles an einem Fleck, alle Freestyler irgendwie auf einem Fleck. Es ist super cool.
Sehr cool. Jetzt wollen wir euch als Menschen auch hinter dem Sport kennenlernen. Deswegen würde ich gerne vorschlagen, dass ihr euch gegenseitig einmal vorstellt. Das finde ich persönlich immer einfacher, als sich selber vorzustellen. Deswegen, Sabrina, fang du doch mal an. Was macht Muriel eigentlich aus deiner Sicht?
Die Muri ist sehr ehrgeizig, würde ich sagen, sehr diszipliniert. Ja, ist vom Kopf her extrem stark, das bewundere ich wirklich sehr. Also jetzt auch mit der Verletzung, wie sie vor einer Woche eine kleine OP hatte und so wieder zurückkommt und so stark da wieder irgendwie am Start steht, das bewundere ich wirklich sehr, wie sie mental da wirklich on point ist. Und ich freue mich sehr, was die Zukunft noch bringen wird für die Muriel, ja.
Dankeschön. Ja, Savi war für mich immer ein Vorbild, weil es gibt ja nicht sehr viele Mädels im Freeski-Bereich in Deutschland und war halt einfach immer die Frau, zu der ich aufgeschaut habe. Und ja, vor allem 4. Olympische Spiele ist extrem besonders und Savi hat auch schon mehrere Knieverletzungen hinter sich und dass sie da immer weitergemacht hat, sehr beeindruckend und ansonsten sehr zielstrebig und emotional, aber das macht sie zu einem sehr positiven Menschen, ne? Und ja, ich glaube, wir ergänzen uns immer ganz gut, wenn wir uns gegenseitig anfeuern.
Ja, sehr.
Voll schön. Ihr seid ja spezialisiert auf die Disziplinen Slopestyle, Big Air und Halfpipe. Jetzt bei dir speziell, Muriel, was machen die zwei Disziplinen, die du fährst, so besonders oder warum hast du dich dafür entschieden?
Also Slopestyle und Big Air wird ja eigentlich meistens gemeinsam gefahren und Big Air ist ja letztendlich nur ein Sprung und Slopestyle ist ja dann eine sehr vielseitige Sportart, wo man verschiedene Richtungen zeigen muss und ja, seinen Style irgendwo ausleben kann und ja, mir macht einfach Spaß, dass da jeder sein Skifahren vor allem zeigen kann und dass vor allem bei den Mädels sehr viel wert ist, Style zu zeigen und nicht nur wild irgendwas runterzuschmeißen. Das finde ich eigentlich ganz cool an unserer Sportart.
Sabrina, du bist ja jetzt Halfpipe-Spezialistin mittlerweile, oder so schreibt sich zumindest. Ja. Wie kam der Wechsel und warum Halfpipe?
Der Wechsel kam eigentlich vor 12 Jahren. Ich hatte auch einen Kreuzbandriss und bin dann nach Neuseeland geflogen, nach meiner Reha und wollte da einfach wieder zurückkommen und Skifahren und bin dann ja aus Spaß eigentlich so ein bisschen in der Halfpipe rumgefahren und meine beste Freundin, die ist damals schon Halfpipe gefahren und mein Trainer hat mich dann auch immer zum Spaß da so ein bisschen in die Halfpipe gebracht und ja, es hat mir dann irgendwie so viel Spaß gemacht und hat mir so getaugt, dass ich dann ein paar Wochen später einen Weltcup dort mitgefahren bin und dann ja ein halbes Jahr später war ich in Sochi bei Olympia, also es war irgendwie eine total krasse Story und ja, seitdem fahre ich Halfpipe und bin total froh darüber.
Mhm. Freestyle-Sport, wenn man sich das so anschaut, ihr habt ja ein ganz spezielles Bewertungssystem. Ich meine, ich komme aus dem Turnen, da ist alles genau definiert, wann welches Zehntel Abzug, wann wie viele Punkte. Bei euch ist das ja so ein holistisches Bewertungssystem von 100 Punkten und dann gibt ja jeder Kampfrichter quasi seine Punktzahl am Ende im Gesamten ab. Wie ist es für euch? Könnt ihr das, also kann man das nachvollziehen, wie die Punktzahl zustande kommt? Würdet ihr euch da mehr Regel wünschen oder seid ihr damit eigentlich cool und fein und es ist genauso, wie es sein soll?
Ja, also es ist schon ein extrem schwieriges Thema, glaube ich, bei uns. Klar, die Judges sind super ausgebildet und es sind die besten Judges, die es gibt und die geben ihr Bestes, so objektiv wie möglich zu bewerten. Aber klar, es gibt immer irgendwie Situationen, wo man sagt, oh, der müsste doch vorne sein oder warum habe ich jetzt da weniger Punkte oder die mehr Punkte. Also ja, es ist ein extrem schwieriges Themenfeld und man würde sich, glaube ich, schon wünschen, dass es mehr Regeln gäbe, aber es geht halt auch nicht irgendwie bei uns nicht so wirklich und ja, deswegen weiß ich auch nicht, was da die Lösung ist.
Ja, es gibt halt immer die Debatte, lieber mehr Drehungen und quasi einen schwierigeren Trick in Anführungszeichen oder halt mehr Style und dann, wir haben ja die 5 Bewertungskriterien, wo ja versucht wird, so objektiv wie möglich zu bewerten, aber letztendlich gibt es immer irgendwas, was dem anderen besser taugt.
Ja.
Und persönlich habe ich jetzt noch nicht so eine negative Erfahrung mit Judges gemacht, aber vor allem bei den Jungs, glaube ich, ist es extrem schwer zu bewerten. Ich tue mir da auch super schwer, deswegen eigentlich großen Respekt, dass die da überhaupt so viele Tricks bewerten können.
Ich könnte es nicht. Ja.
Welches sind die 5 Kriterien, die du gerade angesprochen hast?
Progression,
Execution,
Amplitude, Variety,
Execution.
Difficulty.
Ja. Ne?
Paved. Ja, okay.
Und die werden quasi alle in einem Gesamt betrachtet und dann gibt es quasi von 100 ab quasi die Abzüge, wo sie dann sagen, okay, da war es ein bisschen unsauber, da hätte eine Drehung mehr sein können. Was ist dann so die beste Punktzahl? Also gibt es die 100 überhaupt?
Einmal.
Gab's schon mal. Sean White hatte die 100.
Ja. Bei euch bei den Frauen?
Nee, oder? Eileen?
Nee.
Das auch nie, oder?
Nee. Okay. Also es ist schon. Ich hatte einmal 90er Score und das ist schon hoch.
Ja,
also 90, da ist man schon gut dabei. So ab 80 ist eigentlich sehr gut, würde ich sagen. Und 90 dann wirklich so krass, oder so?
Ja, voll. Es ist aber auch immer Ranking. Also die Punktzahl, die Leute versteifen sich immer sehr auf diese ganzen Punkte, aber im Endeffekt ist es nur Ranking, das Judging. Also
wenn du mit 70 Punkten gewinnst, hast du immer noch gewonnen.
Ja, genau. Ja. Also man darf sich nicht immer so auf die Punkte
versteifen. Also quasi so der Erste, der fährt, gibt so ein bisschen das Level vor und dann wird halt immer entschieden,
danach die Range,
höher,
genau.
Tiefer wird. Okay. Ja. Ist ja spannend, gerade wenn man halt eben zuschaut, dann kann man das halt manchmal
nicht so nachvollziehen.
Aber ich meine, das ist bei vielen Sportarten so, wo halt eben Technik, also diese ganzen Bewertungskriterien ja zusammenkommen, ist ja, wie ihr sagt, für die Judges allein schon schwer auf einmal zu sehen. Ist natürlich dann als Zuschauer manchmal auch ein bisschen schwierig, aber ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen besseren Eindruck bekommen, wie so die Punktzahl sich zusammensetzen. Wir haben mal so ein paar Community-Fragen bekommen an euch. Die werde ich immer mal wieder so einfließen lassen, wo es gerade passt. Und zwar geht es um die Frage, weil ihr auch gerade um die Rotations gesprochen habt. Habt ihr denn früher geturnt, beziehungsweise wie lernt man denn diese Out-of-Axis-Bewegungen in der Luft? Wie kommt man da eigentlich rein?
Also ich habe 12 Jahre Ballett getanzt. Da habe ich halt sehr viel Körperspannung mitgenommen. Jetzt nicht unbedingt die Drehungen, aber so schon so eine Grundlage geschaffen. Und sonst, also der normale Step, würde ich sagen, um Trick zu lernen, ist erstmal Trampolin, dann vom Trampolin aufs Airbag und dann in Schnee umsetzen. Es gab früher noch mehr Wasserschanzen, wenn es also vor allem bei uns jetzt eher weniger genutzt, aber so arbeitet man sich halt einfach so hoch.
Ja, genau, also ich habe leider nie geturnt, ich wünschte, ich hätte. ich glaube, das hätte mir jetzt sehr viel gebracht. Eben auch viel Trampolin. Früher, als ich angefangen habe, gab es auch noch keine Airbags.
Mhm.
Also das ist jetzt auch ein Luxus mittlerweile, aber ja, Trampolin und dann auf Schnee.
Und dann quasi eine Drehung, 2, 3 und dann sich immer mehr, weiter ranarbeiten.
Ja.
Da war die zweite Frage auch, wie lange braucht ihr denn, wenn ihr sagt, ihr wollt von einer Dreifachdrehung zu einer Vierfachdrehung? Wie lang ist der Schritt, dass man in der Luft noch eine mehr schafft?
so, also mal so, mal so. Ich würde sagen, ich habe auch einige Tricks gelernt, so mit einer halben Drehung mehr, einfach weil ich es gemacht habe und weil ich halt dann zum Beispiel beim Siebener, also bei zwei Drehungen festgestellt habe, ich habe so viel Spin und kann so schnell drehen, dass zweieinhalb funktionieren. Da habe ich gar nicht den Step gemacht, das überhaupt auf dem Trampolin oder Wasserschanze Airbag zu probieren, sondern ich habe einfach gezwirbelt und dann irgendwie gelandet. So habe ich auch ein paar Tricks gelernt. Ja, aber wie gesagt, also ich denke mich immer in so halben Schritten weiter, muss ich sagen.
Ja, voll. Also ich glaube, in der Halfpipe ist es genauso. Ich glaube, in der Halfpipe dauert das alles noch ein bisschen länger, weil einfach das ganze Halfpipe-Fahren, Take-off, ist sehr komplex alles. Deswegen ist da einfach auch noch das Level nicht ganz so hoch wie jetzt im Slopestyle oder Big Air. Aber ich würde auch sagen, man arbeitet sich immer so in halben Drehungen, Schritten hoch. Mhm. Ja.
Was ist denn euer bester Skill, Move, auf den ihr am stolzesten seid?
Dubcork 12. Also.
Beschreib mal, dass alle das auch verstehen.
Double bedeutet zweimal über Kopf, 12 bedeutet dreieinhalb Mal um die Achse und Cork bedeutet eigentlich so schräg nach hinten über die Schulter gedreht.
Stark. Bei dir?
Bei mir ist es eigentlich Right Side 900, also zweieinhalb Drehungen um die rechte Schulter.
Mhm. Ja. Wann kommt der bei dir? Ist das einer, den du direkt am Anfang machst? Oder?
Ja, ich habe ihn jetzt immer am ersten Hit gleich gemacht. Mhm. Genau.
Das ist quasi, wenn der steht, hast du schon mal
relativ schon mal geschafft. Ganz cooler Start, ja.
Sehr cool. Die nächste Community-Frage ist, habt ihr denn einen Rückenprotektor an?
Die Frage kam gestern, glaube ich, schon, oder vorgestern.
Ja.
Ob wir eigentlich, weil die alle denken, dass wir Rückenprotektor tragen, machen wir nicht. Wir beide nicht mehr.
Nee, schlimm. Aber also als ich Nachwuchs war, da war es bei unserem Trainer Pflicht. Da gab es auch immer Geldstrafe, wenn wir es nicht hatten.
Echt?
Ja,
bei wem? Party.
Echt? Und nee, ansonsten, ich konnte mich dann einfach nicht so gut bewegen. Und manche Mädels und Jungs tragen Rückenprotektor, ja. Aber viele nicht.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist so 50-50, oder? Viele tragen einen, viele 50, tragen.
50-50.
Also in der Halfpipe tragen schon relativ viele.
Echt jetzt?
Ja.
Okay.
Bei euch vielleicht weniger.
Eher so 70,
also 30, ja, nicht. Okay. Jeder macht es quasi, wie er möchte.
Ja.
Ich meine, ihr springt da ja ziemlich hoch oder fliegt ja auch ziemlich hoch. Wie ist denn das Gefühl? Also wie habt ihr eine Orientierung, frage ich mich immer, weil es ist manchmal so, ne, ihr fahrt da rückwärts an, dreht euch und ab wann seht ihr den Boden oder seht ihr den überhaupt, nehmt ihr das irgendwie wahr in der Luft? Wie kann man sich da so reinfühlen?
Ich glaube, es kommt immer auf den Trick auch drauf an, was man macht, aber also wir checken schon, wo wir sind und oder hoffen, meistens zumindest, sollten wir. Also man checkt eigentlich schon, wo man ist in der Luft und ab wann man dann, oder man weiß die Momente, wo man vielleicht kurz nichts sieht, aber dann ab wann man wieder was sieht und.
Aber, also erstens ist es ja ein bisschen, Achse abhängig, also
auch,
und Sprung abhängig. Zum anderen ist vielleicht ein bisschen schwer, das so als Laie zu verstehen, aber es ist so viel Gefühlssache. Also ich check schon in der Luft, wo ich bin und wann ich die Landung erwarten muss, aber so aktiv sehen eher weniger. Aber ich kenne den Kicker dann einfach so gut und ich habe mich ja Schritt für Schritt hochgearbeitet zu dem Trick. Ich gehe ja nicht erst einen Sprung und mache das Beste, was ich kann. Ich gewöhne mich erst da dran und dann, eigentlich alles Bauchsache. Bei mir zumindest.
Apropos Training, wie trainiert ihr das denn? Du hast gesagt, du bist seit Anfang Februar schon hier. Wie waren denn die Trainingsbedingungen jetzt davor, dass ihr euch vorbereiten konntet? Konntet ihr das hier in Livigno schon machen?
Also man hat immer drei offizielle Trainingstage vor dem Wettkampf bei Olympia. Ich hatte jetzt die letzten zwei Tage, das war ehrlich gesagt ziemlich challenging, weil es extrem geschneit hat bei uns im Abendtraining immer. Und heute Vormittag war es jetzt aber ganz cool oder war es eigentlich mega gut. Und ja, da kann man sich halt dann einfach vorbereiten, auf die Pipe vorbereiten und seine Tricks üben und seinen Run vorbereiten.
Wie sind denn die Trainingsbedingungen jetzt unabhängig von den Olympischen Spielen? Ich meine, da hört man ja auch immer viel, dass ihr da Probleme habt, dass es eine Halfpipe gibt überhaupt. Wie viel reist ihr da? Wie sieht da so euer Trainingsalltag eigentlich aus jetzt im Vorfeld?
Also ich glaube, Savi hat schwieriger als ich, weil es gibt nicht so viele Halfpipes in der Welt. Ansonsten, Schneebedingungen so im Dezember waren jetzt nicht so optimal, aber man findet schon immer eigentlich ganz gute Snowparks, wo man trainieren kann. Ansonsten, wir sind ja auch viel auf Weltcups unterwegs, wenn man nicht gerade verletzt ist. Aber da hat man ja auch immer Training und nutzt ja die Zeit dann vor Ort. Genau.
Ja, für mich ist es schon ein bisschen schwieriger mit der Halfpipe auf jeden Fall. Also ich muss extrem viel reisen. Ich bin sehr viel in Amerika, Nordamerika, im Sommer in Neuseeland, Australien. Also es ist schon sehr, sehr viel reisen, weil wir halt einfach in Deutschland eh gar keine Halfpipe haben. Die nächste von Garmisch ist in Laax. Habe halt auch nur 3 Monate vom Jahr. Also
krass.
Ist schon mit viel Aufwand und auch mit viel finanziellem Aufwand verbunden.
Das wäre nämlich die nächste Frage. Ja. Wie stemmt ihr das denn finanziell, euren Sport? Also ich hatte jetzt mit den Rodlern schon gesprochen, da kostet so eine Ausstattung vom Schlitten um die 50.000, wurde mal so hochgerechnet. Wo liegen wir da ungefähr bei euch?
Boah, keine Ahnung.
Boah, also die Ausstattung, die kriegen wir ja eigentlich zu 100% von Sponsoren gestellt. Da müssen wir zum Glück jetzt nichts bezahlen. Aber ja, so eine Saison, die kostet schon, ja, keine Ahnung, so eine Halfpipe-Saison mit Trainer, würde ich schon auch so 40.000, 50.000.
Krass.
Ja.
Und ihr seid aber beide bei der Bundeswehr, richtig?
Nope.
Du nicht?
Du schon. Ich
bin Studentin. Studentin und Sportlerin.
Sehr gut.
Nee, also was bei mir so eine Saison kostet, kann ich nicht sagen. Ich wohne heute noch daheim und da spare ich mir natürlich sehr viel Geld.
Ja.
Und dann der DSV übernimmt erstmal viel. Zumindest bei mir, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Halfpipe ausschaut. Da läuft es ein bisschen anders, soweit ich weiß. Aber am Ende gibt es halt dann eine Eigenbeteiligung. Und je nachdem, wie viel wir gereist sind, wie viele Leute im Team waren, fällt die halt unterschiedlich hoch aus. Aber auch da kommen Sponsorengelder, Sporthilfe, die uns da unterstützen.
Stark.
Ja, bei Barbie noch Bundeswehr.
Genau, Bundeswehr, eigene Sponsoren. Nee, also ich glaube, mit der Förderung in Deutschland können wir uns schon nicht beschweren. Jetzt gerade die Bundeswehr und solche Sachen, das ist schon eine Mega-Hilfe auf jeden Fall.
Ja, ja. Sehr gut, sehr cool. Jetzt haben wir gerade schon viel über die hohen Sprünge gesprochen und um Rückenprotektor, ja, nein. Jetzt geht es ums Verletzungsthema. Ihr habt ja beide schon jetzt hier Knie, Meniskus hinter euch und Kreuzband. Wie gefährlich ist denn eure Sportart? Wie würdet ihr das einschätzen oder wie hoch ist das Verletzungsrisiko?
Ja, schon sehr hoch. Also ich glaube, da brauchen wir nichts schönreden bei uns. Das ist schon ein gefährlicher Sport und das Risiko für Verletzungen ist hoch. Aber das sage ich mir immer, wir trainieren das ganze Jahr dafür. Wir gehen viel ins Gym, wir machen eigentlich alles, um das Risiko irgendwie zu minimieren. Und ja, ein kleines Restrisiko bleibt immer. Aber ich glaube, wir versuchen so gut wie möglich einfach das Risiko zu minimieren.
Ja, absolut. Man geht ja auch an die Sache ran, dass es ein Risikosport ist. Wir sind irgendwo auch im Leistungssport und Leistungssport ist auch nicht immer das Gesündeste für den Körper. Aber es macht uns ja letztendlich Spaß und irgendwie lohnt es sich ja dann auch für die Träume dafür zu kämpfen und alles zu investieren, was man hat.
Auf jeden Fall. Was macht ihr denn so im Gym, wenn du sagst Krafttraining? Was gibt's da? Habt ihr da irgendwas Spezielles oder ist es einfach
Beine?
Ja, also wirklich das, ich würde sagen, ziemlich klassisches Beintraining,
ja.
Rumpftraining, also
voll.
Ja.
Komplette Fitness,
ja,
quasi.
Total.
Ja, Oberkörper ist ja eigentlich eher so ein bisschen, also meiner Meinung nach, so ein Impact-Ding, wenn man halt einmal crasht, dass man wirklich alles hat, was anspannen kann, was man hat.
Schultern, ja.
So ein bisschen so ein
Muskel-Pack.
Und Beine, ich meine, wir landen aus Höhe, da muss man ja auch ein bisschen Gewicht stemmen und die Impact, also da kommt schon mehr als dein eigenes Körpergewicht, was man dann halten muss, also schon wichtig.
Jetzt gerade speziell bei deiner Verletzung, du warst jetzt ja letzte Woche dann mal kurz zu Hause mit einer Knieoperation. Ich habe gelesen, dass du so einen Stresstest oder einen Sporteignungstest dann nochmal für das Knie machen musstest, ob das auch ready ist. In welcher Form kann man sich das vorstellen? Also
Back-to-Sport-Test, also immer ein bisschen unterschiedlich, also da hat Ahnung, der Rodelverband vielleicht was anderes wie der DSV jetzt, aber vor allem war es jetzt bei mir wichtig, dass ich Stabilität in meinem Knie habe und dass ich halt einfach gut kontrollieren kann, dass ich nicht, wenn ich einbeinig lande, dass mein Knie nicht hin und her wackelt. Das war jetzt vor allem wichtig und das konnte ich eigentlich ganz gut. Und
dass ihr quasi dort Aufgaben machen müssen?
Und die ja, genau, dann einfach verschiedene sportliche Tests und auch, ob meine Muskeln ready sind, anzuspannen und Ansteuerung, genau.
Jetzt ist ja quasi dann, okay, dann hattest du das Go, dein dein Knie ist ready. Wie war das dann mental, mit dem Kopf zu wissen, okay, ich bin auch mental bereit und weiß, dass ich das schaffe? Hast du da dich auch anders vorbereitet?
Ja, also ich hatte das sehr große Glück, dass mein Sportpsychologe aktuell auch hier ist, mit dem Snowboardverband, und ich war eigentlich fast täglich mit ihm im Austausch, und selbst wenn ich einfach nur irgendwen zum Blödquatschen gebraucht habe, dann habe ich ihn angerufen. Ansonsten, ich arbeite schon seit Jahren mit ihm, und ja, keine Ahnung, für mich gab es nicht so ein, ich gebe jetzt auf. Es war von Anfang an klar, ich habe eine 50-50 Chance und ich nutze meine 50% und ich werde alles dafür tun. Und ich habe immer positives Feedback bekommen, was ja dann jeden Tag wieder Hoffnung macht. Und dann auch jeden Tag zu sehen, dass meinem Knie besser geht, Schwellung geht zurück. Und letztendlich war es dann, ja, ich war schon nervös, weil ich mir dachte, es ist schon verrückt, was ich hier mache. Mhm. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich habe vor allem mit viel Visualisierung richtig geschafft, meine Tricks zu landen.
Mhm. Wann das erste Training dann, wo du dann hier wieder in Livigno warst und standest oben, wie war das für dich, das Gefühl?
Verrückt. Ich hab mir echt gedacht, habe ich eine Klatsche, aber habe ich vielleicht auch, Frau von vielleicht auch ein bisschen in unserer Sportart. Nein, aber ich hatte einfach extrem Lust, darunter zu springen, und vor allem unten standen so viele von Team D und mein Arzt hat nur geschrien und alle waren so happy, und das steckt einfach an. Und letztendlich habe ich mir einfach gesagt, hab Vertrauen in dein Bein, dass ich auch quasi ausgeglichen lande, und es hat super funktioniert. Und dann habe ich mich Step by Step hochgearbeitet, und ja, ich bin sehr happy, dass ich jetzt offiziell Olympionikin bin.
Mega cool, kannst richtig, richtig stolz auf dich sein. Mentales Training bei dir jetzt, dein Wettkampf oder deine Quali ist ja morgen. Wie sehen denn jetzt so der Tag heute und der Tag morgen dann bei dir aus? Was machst du da speziell vielleicht auch an mentalen Übungen?
Ja, also klar, auch ganz viel Visualisierung, super wichtig. Einfach irgendwie ein bisschen vom Kopf runterkommen. Ich gehe ziemlich gerne in die Sauna, um einfach da nochmal so meine Ruhe zu haben und runterzukommen. Und meine Eltern sind jetzt auch angekommen, mit denen werde ich sicher heute Abend noch irgendwie essen gehen. Und einfach auch ein bisschen Ablenkung. Mhm. Tut auch gut, wenn man dann nicht die ganze Zeit drüber nachdenkt, übermorgen. Und ja, wir haben erst morgen Abend den Wettkampf. Das heißt, ich habe morgen auch noch den ganzen Tag. Also werde ich ein bisschen ins Gym gehen und einfach, ja, meinen Tag so ein bisschen gestalten, dass ich dann fit und ready in die Quali gehen kann morgen Abend.
Gut an. Ja. Muriel, du hast gesagt, du hast ein Ritual, du sagst immer fünfmal, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Wer fünf deine Lieblingszahl ist, wie entsteht denn so ein Ritual eigentlich? Also wann hat das angefangen, dass du sagst, okay, das mache ich jetzt immer?
Das ist eine gute Frage. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Irgendwann habe ich das mal gesagt, und seitdem kann ich es einfach nicht mehr lassen, weil ich mir denke, so, wenn ich es nicht mache, vielleicht funktioniert es dann nicht. keine Ahnung, es hat sich irgendwie so ergeben, würde ich sagen.
Hast du auch ein Ritual, Sabrina?
Boah, ich glaube, die ganze Startabfolge ist immer so ein Ritual. Also man steht oben mit einem Coach oder mit zwei Coaches und man klatscht sich ab, dann gehe ich runter zu meinem Punkt, wo ich dann reinfahre, und da stelle ich mich dann nochmal hin und schaue runter auf die Pipe und auf die Leute und sag mir selber dann eigentlich, hey Sabi, hab Spaß und genieß es, weil genau aus dem Grund machen wir es eigentlich, weil wir es lieben. Und dann versuche ich einfach mit einem riesen Smile einzudroppen und ja, mein Bestes zu zeigen.
Sehr cool. Bei dir steht es ja, du hast gerade gesagt, geht's morgen los. Du hast in einem Interview mal gesagt, du hast bisher bei den Weltcups noch nicht alles gezeigt, was du drauf hast, und hast jetzt hier noch was draufzulegen. Was genau hast du damit gemeint? Was können wir morgen erwarten von dir?
Ich habe, wir haben jetzt die letzten Wochen echt viel gearbeitet. Wir haben so ein bisschen meinen Run umgestellt. Für den Laien ist es wahrscheinlich jetzt gar nicht so einfach, so den Unterschied zu sehen. Ich hoffe, für die Judges wird es schon einen Unterschied machen. Und ja, ich hoffe, dass ich morgen meinen Run dann so ganz gut runterbringe und machen kann. Und wie gesagt, wenn ich den ersten gut stehe, dann will ich natürlich im zweiten auch nochmal eins drauflegen.
Hast du ein Ziel für die Spiele dir definiert?
Ja, so ins Finale würde ich schon unbedingt. Also ja, das ist jetzt erstmal das große Ziel, morgen ins Finale zu kommen.
Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen.
Danke.
Muriel, du hast jetzt gesagt, du bist Olympionikin. Kannst du es denn schon irgendwie realisieren, was da passiert ist, dass du jetzt hier warst? Und gibt es da schon so einen Rückblick für dich?
Jetzt nicht so unbedingt, aber eigentlich bin ich hauptsächlich sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Vor allem mit dem Comeback, das selbst nicht so selbstverständlich, dass man so schnell wieder Skifahren und vor allem springen kann. Und ja, ich bin eher einfach nur sehr glücklich, hier zu sein und noch ein paar Tage Savi anzufeuern. Bis wann? Wann das Finale?
Samstag.
Samstag, bis Samstag auf jeden Fall. Stehe ich dann unten und feuer Savi an. Generell einfach Situation hier zu sein, ist schon sehr cool. Aber man hat ja auch die letzten Monate und eigentlich Jahre darauf hingearbeitet und irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen zu normal geworden, dass man bei Olympia ist, muss ich sagen. Ja.
Kommt dann vielleicht, wenn du wieder zu Hause bist.
Wahrscheinlich.
Du hattest ja hier medial jetzt auch ein bisschen Aufmerksamkeit durch dein Zitat "For every girl with a dream". Kannst du uns da mal nochmal abholen, was du damit gemeint hast oder was es für dich bedeutet?
Vor allem war es mir wichtig, diese Botschaft zu zeigen, weil ich auch nicht aufgehört habe, an mein Ziel zu glauben. Und ich habe nicht vor 11 Monaten bei meinem Kreuzbandriss aufgegeben, für Olympia zu kämpfen und erst recht nicht vor einer Woche oder vor jetzt 2, wo ich mir einen Meniskus noch gerissen habe. Ich wollte einfach nur zeigen, dass man alles schaffen kann, wenn man nur genug an sich glaubt und dass es ganz egal ist, was andere Leute sagen. Wenn man wirklich möchte, dann sollte man für seine Ziele kämpfen und einstehen und für sich selber einstehen und einfach dabei sein.
Sehr cool. Deine 4. Olympischen Spiele, wie bleibt man motiviert? Was ist so dein Geheimrezept?
Boah, ja, also es gab definitiv Ups und Downs die letzten Jahre. Ich glaube, die größte Motivation jetzt nochmal war einfach die Spiele in Europa so nah zu Hause. Einfach das Gefühl, dass man hier mit dem Auto herfahren kann, dass irgendwie Familie und Freunde kommen können, zuschauen können. Das war, glaube ich, jetzt nochmal irgendwie so mein großer Ansporn, da nochmal Gas zu geben, um da dabei sein zu können.
Mega. Wenn ihr einen Wunsch habt für die Zukunft, egal ob sportlich, privat oder für eure Sportart oder für Sport Deutschland, gibt es was, wo ihr sagt, das würde ich mir wünschen, was in Zukunft sich verändern soll, was passieren soll? Ihr könnt ganz frei sprechen.
Boah, also ich fände es natürlich schon sehr cool, wenn sich irgendwie unsere Sportart ein bisschen mehr etablieren würde. Man sieht es ja jetzt in den USA oder in der Schweiz, haben die Freestyler schon einen ziemlichen Stellenwert eigentlich und sind auch wirklich als richtige Disziplin etabliert. Und bei uns ist es halt immer noch eine volle Randsportart. Und es wäre irgendwie schon cool, wenn wir uns da mehr etablieren könnten und größere Mannschaft hätten und vielleicht auch öfter im Fernsehen gezeigt werden und einfach ein bisschen mehr Öffentlichkeit auch bekommen.
Ja, aber das ist ja auch genau das, wofür man Olympia nutzen kann, vor allem so wir zwei. Und ich habe jetzt auch gemerkt, durch die Botschaft, die ich gezeigt habe, ich habe krass viel Aufmerksamkeit bekommen und Follower und so, und bedeutet mir natürlich schon, weil ich möchte irgendwie ein Vorbild sein für jüngere Mädels, weil ich hatte Savi, aber sonst gab es nicht so viele Mädels bei uns im Sport. Und ich hoffe einfach, dass jetzt mehr Mädels sehen, so, boah, da ist eine bei Olympia dabei. Slope seit Big Air, Savi jetzt auch zum 4. Mal. Und ich glaube, das ist halt extrem wichtig, weil ohne Vorbilder ist es auch extrem schwer, die Sportart voranzutreiben. Und dazu gehört auch einfach mediale Aufmerksamkeit.
Voll. Wünsche ich euch auf jeden Fall. In dem Sinne, folgt den beiden bitte auf Social Media und morgen auf jeden Fall Finale anschauen, Quanti anschauen, dass es ins Finale schafft. Ja. Genau, ich drücke dir die Daumen,
danke,
dass es klappt, danke. Und dir, dass dein Knie und alles hält und dass du eine mega tolle Karriere noch vor dir hast und du morgen einfach mega geilen Run und genauso wie du es dir wünschst, alles so passiert. Danke. Schön, dass ihr bei uns wart, und dann sage ich bis zum nächsten Mal.